Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die neue Eskalation zwischen China und den USA. Was lässt das für Europas Wirtschaft fürchten? Zum Start aber die Affäre Wirecard. Bevor er sich selbst in einer Sondersitzung den Fragen des Finanzausschusses des Bundestags stellen muss, hat der Bundesfinanzminister einen Plan vorgelegt, wie die Finanzaufsicht verbessert werden könnte. Theo Gerst dazu.
Olaf Scholz will offenkundig keine Zeit verlieren. Nach dem Bilanzskandal bei Wirecard und vor der deshalb angesetzten Sondersitzung des Finanzausschusses am kommenden Mittwoch legt der Finanzminister einen Aktionsplan vor. Scholz will die Finanzaufsicht stärken und so eine Wiederholung des Kontrolldesasters bei Wirecard verhindern. Im Zentrum seiner Vorschläge die Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Sie muss, so steht es in dem Papier, das dem Deutschlandfunk vorliegt, künftig unmittelbar mit hoheitlichen Befugnissen gegenüber Kapitalmarktunternehmen auftreten können. Sie soll ein Sonderprüfungsrecht gegenüber allen kapitalmarktorientierten Unternehmen erhalten, also nicht nur gegenüber Banken, sondern auch gegenüber Unternehmen wie Wirecard. Die BaFin soll künftig auch forensische Prüfungen durchführen. Das sind auf spätere Gerichts- oder Ermittlungsverfahren bezogene Bilanzprüfungen. Und sie soll drittens das Recht bekommen, die Öffentlichkeit früher als bisher über eine solche Bilanzkontrolle bei einem Unternehmen auch informieren zu dürfen. Für Daniel Bayerz, den Finanzexperten der Grünen, geht das alles schon mal in die richtige Richtung.
Herr Scholz legt sich bei dieser Fehlerkorrektur jetzt ordentlich ins Zeug. Das hätten wir auch erwartet bei der Aufklärung um den Wirecard-Skandal. Und wenn man etwas korrigieren möchte, dann will man ja auch genau wissen, wo und warum und wie konnten diese Fehler überhaupt erst passieren. Und erst dann sind wir in der Lage, die Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüfung so aufzustellen, dass der nächste Betrug verhindert wird. Aufklärung und Reform, die müssen Hand in Hand gehen und das gehört zusammen.
Heißt übersetzt, die bohrenden Fragen, die Finanzexperten aller Parteien gegenüber Scholz, der BaFin oder auch dem Kanzleramt haben, sie bleiben. Auch wenn jetzt schon Pläne vorgelegt werden, die einen zweiten Fall Wirecard verhindern sollen. Dabei räumt auch das Finanzministerium in seinem Aktionsplan ein, einen hundertprozentigen Schutz gegen kriminelles Verhalten wird es niemals geben, auch nicht auf dem Finanzmarkt. Verstärken will Scholz auch die Aufsicht über Bilanzprüfer. Die staatliche Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS, soll mehr Biss bekommen. Sie soll Bilanztestate, auf die sich Investoren bei Wirecard so verlassen hatten wie bei anderen Firmen auch, künftig auch ohne Anlass und risikobezogen einer Prüfung unterziehen können. Bisher geht dies nur, wenn es konkrete Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung der Bilanzprüfer gibt. Alle Unternehmen von öffentlichem Interesse sollen zudem verpflichtet werden, ihre Bilanzprüfer spätestens nach 10 Jahren zu wechseln. Außerdem soll künftig die Trennung zwischen Prüfung, etwa der Bilanz, und Beratung durch das gleiche Unternehmen verschärft werden. Daniel Bayerz.
Auch da sehen wir großen Reformbedarf, wenn es um die Rotation geht, wenn es um Trennung von Beratung und Bilanzkontrolle geht, wenn es aber auch um die Haftungsgrenzen geht, denn die ist aktuell sehr niedrig angesetzt. Da steht ein bisschen was drin offenbar. Auch dem Thema müssen wir uns viel intensiver annehmen.
Gemeint ist, dass Bilanzprüfer bisher nur mit maximal 4 Millionen Euro haften, wenn ihre Testate fehlerhaft waren. Geprüft werden soll nach dem Aktionsplan auch, wie Hinweise von Tippgebern künftig besser genutzt werden und wie die Anreize für diese sogenannten Whistleblower verbessert werden können.
Der Bericht von Theo Gers. Mitgehört hat der Finanzwissenschaftler Wolfgang Gierke. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Becker.
Kurz nochmal, Herr Gierke, zurückgeblickt zum Auslöser. Im Juni hat der inzwischen insolvente DAX-Konzern Wirecard Luftbuchungen von knapp 2 Milliarden Euro eingeräumt. Firmenchef und Gründer ist in Haft, der zweite Mann auf der Flucht. Es gab lange zuvor Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Jetzt also die zentrale Idee, dass die Finanzaufsicht, die BaFin, schlagkräftiger werden muss. Unter anderem soll sie in Verdachtsfällen schneller eingreifen können, auch Sonderermittler einsetzen können. Würde das die Aufsichtssituation verbessern?
Ja, Frau Becker, die Aufsichtssituation würde mit Sicherheit verbessert werden. Da kann man über die einzelnen Vorschläge jetzt streiten, ob die weit genug gehen. Aber darüber darf eins nicht verdeckt werden. Und insofern ist es gut, dass Sie ganz kurz auf die Historie eingegangen sind. Die Aufsicht hatte die Möglichkeiten, den Verdachtsfällen besser nachzugehen. Es gab genug konkrete Anhaltspunkte, um schärfer zu kontrollieren. Sie hat hier versagt, genau wie das Finanzministerium. Im Gegenteil, die Aufsicht hat den Eindruck erweckt, da wären böse Journalisten in London von der Financial Times, die ein deutsches Unternehmen, ein Hoffnungsträger unter den DAX-Unternehmen bewusst in Schwierigkeiten bringen, möglicherweise sogar Leerverkäufe dahinterstehen haben. Das hat man hier geglaubt, selbst ich habe das so geglaubt erst einmal. Stattdessen hätte die Aufsicht hier viel schärfer kontrollieren können und müssen.
Nun hat diese Idee, die Aufsicht muss schärfer werden, ja eine lange Vorgeschichte. Wenn man in die Archive guckt, schon 2002 unter einem Finanzminister Hans Eichel gab es die Idee, eine zentrale, schlagkräftige Börsenaufsicht nach dem Vorbild der amerikanischen SIC zu schaffen. Irgendwie ist das doch alles dann nichts geworden. Wie kam das?
Ja, wir sind da weiterhin viel zu national unterwegs, scheuen uns auch jetzt zu sagen, die Amerikaner haben ein besseres System, immer mit dem Hinweis, dass es in Amerika auch Betrügereien gibt. Betrügereien wird es immer geben, aber die SEC hat viel mehr Möglichkeiten, ist schlagkräftiger. Also das Aktionsprogramm, was jetzt aufgelegt wird, das ist schon lange dringend erforderlich. Es ist bei weitem nicht scharf genug und es muss jetzt in Angriff genommen werden. Nur darf darüber nicht eins vergessen werden, es darf diese Aktion, die jetzt hier gestartet wird, nicht zudecken, wer versagt hat im Fall Wirecard. Das sind Wirtschaftsprüfer, das insbesondere aber auch die Aufsichtsbehörde und das Finanzministerium als die Institution, die hier für die BaFin zuständig ist.
Kommen wir zu dem Aspekt Wirecard und die Politik. Olaf Scholz und Peter Altmaier werden sich Mitte der Woche vor dem Finanzausschuss erklären müssen, eben zur Frage, wer wusste wann was. Ins Gerede gekommen sind ja Kontakte zwischen dem Scholz-Ministerium und Wirecard, dann auch eine China-Reise der Kanzlerin, auf der sie sich angeblich eingesetzt haben soll für das Unternehmen. Hören wir kurz, Herr Gerke, was dazu der FDP-Politiker Florian Tonka heute Mittag im Deutschlandfunk gesagt hat.
Und da ist doch auch interessant zu sehen, wie eng doch auch Wirecard mit der Politik verwoben war. Es gab unterschiedlichste Treffen auf persönlichster Ebene noch im November zwischen dem Finanzstaatssekretär Kukies und dem Vorstand von Wirecard ohne Protokoll, ohne Zeugen. Und da wurde auch über die Vorwürfe gesprochen. Das ist sehr, sehr verwunderlich. Bis hin zur Bundeskanzlerin, die sich trotzdem die Vorwürfe schon in der Zeitung standen, noch im Ausland für das Unternehmen eingesetzt hat. Und wir wollen schon wissen, hat Wirecard eine starke politische Lobby gehabt und hat das am Ende vielleicht dazu geführt, dass die Aufsicht nicht alles getan hat, was sie hätte tun können?
Der FDP-Politiker Florian Tonka war das heute Mittag im Deutschlandfunk. Herr Gerke, die Frage an Sie, die Politik und Wirecard, war man da zu eng verbunden?
Ich sehe da nicht das Hauptproblem. Es ist nicht unüblich, dass sich Politiker im Ausland für deutsche Unternehmen einsetzen. Das machen andere Politiker für ihre Unternehmen auch, um die deutsche Wirtschaft damit zu fördern. Im Fall Wirecard ist das Problem nicht, dass es hier Kontakte gegeben hat, sondern im Fall Wirecard ist das Problem möglicherweise, dass man die Augen bewusst vor Betrugsfällen, die damals natürlich noch nicht so wie heute bekannt waren, verschlossen hat. Also das ist hier ein Amtsversagen, was möglicherweise vorliegt, und der Kontakt an sich macht mir keine Probleme.
Aber Sie sagen, die Augen bewusst verschlossen, das impliziert ja, dass es den Vorsatz gab, nicht hinzugucken.
Ja, da bin ich sehr vorsichtig natürlich, aber dem muss man nachgehen. Wenn man sich anschaut, welche Vorwürfe im Februar 2019 erhoben wurden, die waren dramatischer Natur. Selbst wenn man glaubt, dass diese Vorwürfe in der Financial Times nicht zutreffend waren, dann muss man trotzdem so prüfen, dass man auch ganz sicher ist, dass die Journalisten, die recherchiert haben, irren. Und insofern bin ich hier doch der Meinung, dass die jetzt ergriffenen Aktionspläne schon in die richtige Richtung gehen, dass man Wirtschaftsprüfer eben auch privat stärker in die Haftung nehmen kann, dass man hier eben nicht die Begrenzung der Wirtschaftsprüfer in der Haftung auf Fälle hat, die hier absolut nicht ausreichen, dass man auch hingeht, und da ist der Plan absolut nicht ausreichend, alle 10 Jahre die Wirtschaftsprüfer auszutauschen. Das muss alle 5 Jahre mindestens passieren. 10 Jahre Wirecard zurückgedacht, da war das ein ganz anderes Unternehmen. Man sieht hier, dass selbst 5 Jahre
fast nicht ausgereicht hätten, um die Wirtschaftsprüfer auszutauschen, dass man Beratungsgeschäft der Wirtschaftsprüfer und Prüfungsgeschäft absolut trennen muss, ist eine ganz alte Forderung von Kapitalmarktspezialisten. Es ist hier viel zu wenig geschehen. Auch da hat natürlich das Finanzministerium versagt.
Bislang können ja tatsächlich die einschlägigen Unternehmen, also EY, KPMG oder PricewaterhouseCoopers, um die Platzhirsche zu nennen, beides tun. Sie können beraten und kontrollieren. Das soll sich jetzt ändern. Und Sie sagen, das ist ein guter und richtiger Ansatz, das zu trennen?
Auf jeden Fall, Frau Becker. Das ist ein notwendiger Ansatz. Das muss man trennen. Besonders kritisch wird es, wenn sich die Zeiten im Unternehmen überlappen, womöglich dahingehend, dass man Beratungsgeschäfte und Prüfungsgeschäft in der gleichen Periode noch macht. Da gibt es keine Shiny Swords, die im Unternehmen diese Tätigkeiten intensiv trennen. Aber ich gehe weiter. Man hat auch nach einem Mandat, das man erfüllt hat, meines Erachtens nicht die Möglichkeit, direkt Beratertätigkeit zu übernehmen, denn dann würde man ja auch möglicherweise seine alten Fehler hier abdecken. Also da bin ich für eine ganz strikte Trennung.
Und nochmal zusammengefasst auf die Pläne des Bundesfinanzministers geguckt. Ist das mehr als der Versuch von Olaf Scholz, sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen?
Es ist nicht viel mehr. Es ist in meinen Augen primär der Versuch, sich aus der Schusslinie zu nehmen. Wenn er die Konsequenzen aus dem Fall Wirecard ziehen will, dann muss er auch konsequenter in den Maßnahmen sein. Das, was jetzt vorgeschlagen ist, geht absolut nicht weit genug und ist meines Erachtens ein Aktionismus, der nur ablenken soll, der aber langfristig natürlich notwendig ist. Wir müssen aus dem Fall Wirecard Konsequenzen ziehen. Wir dürfen aber jetzt nicht so tun, als sei die BaFin eine arme Behörde, die nicht die Möglichkeit gehabt hätte, aufgrund rechtlicher Begrenzungen hier aktiver zu werden. Nein, die BaFin hat versagt.
Danke. Der Münchner Finanzwissenschaftler Wolfgang Gerke war das. Und Themenwechsel. Seit heute steigen in Deutschland die Corona-Infektionszahlen wieder. Urlaubsrückkehrer gelten als besondere Risikoträger. Deshalb soll, wer nach Hause kommt, getestet werden. Christopher Jenner dazu.
Keine Testpflicht, aber klare Konsequenzen. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, kann sich freiwillig auf Corona testen lassen. Ansonsten gilt grundsätzlich wie bisher erstmal 14 Tage Quarantäne. Und die kann nur mit einem negativen Test umgangen werden. An den Flughäfen sollen dafür extra Teststationen aufgebaut werden. Auch für Urlauber, die aus einem Nicht-Risikogebiet kommen, sind freiwillige Tests kostenlos möglich. Und zwar bis zu 3 Tage nach der Einreise, zum Beispiel beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ist zufrieden mit dem, was die Gesundheitsminister heute beschlossen haben. Er sagt, eine Testpflicht wäre rechtlich kaum durchsetzbar gewesen. Die Tests seien aber notwendig, so Lauterbach. Und damit sei es richtig, dass sie kostenlos seien. Kanzleramtschef Braun dagegen ist weniger zufrieden mit der Regelung. Wenn man mit einer frischen Infektion aus einem Risikogebiet komme, dauere es 2 bis 3 Tage bis zu einem positiven Test, sagt Braun in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er stellt damit also in Frage, wie aussagekräftig ein Test direkt am Flughafen ist. Bundesgesundheitsminister Spahn warnt außerdem davor, die Tests überzubewerten. Die seien kein Freifahrtschein. Vernünftiges Verhalten und Wachsamkeit blieben unverzichtbar, so Spahn.
Christopher Jenert war das und das Corona-Thema noch einmal. In dieser Sendung wird in den kommenden Tagen beleuchtet, was die Corona-Krise in einzelnen Unternehmen und Branchen anrichtet. Und das muss nicht immer eine Katastrophe sein. Wer im Moment mit eigentlich simplen Glasscheiben zu tun hat, dem kann die Corona-Krise ordentlich die Auftragsbücher füllen. Denn was bis vor kurzem eine simple Scheibe war, ist jetzt eine Hygieneschutzwand und ein gutes Geschäft für einen Glaser, zum Beispiel aus Bremen. Felicitas Böselager hat da einen Besuch gemacht.
Christoph Lenderoth steht vor einem großen, schweren Glaszuschneidetisch in einer Werkshalle seiner Glaserei. Ein Azubi legt einzelne Glasteile für ein Muster in einem Fenster zusammen. Hier entsteht alles Mögliche.
Für Notverglasung, für Schaufensterverglasung, alles was einschalig ist, genau, kein Isolierglas.
Und seit ein paar Monaten auch ein ganz neues Produkt.
So steht sie normalerweise, die Hygieneschutzwand, und schützt den Gegenüber vor allen möglichen Husten-, Nies- und Tröpfcheninfektionen.
Lenderoth steckt eine circa 1 Meter breite Glaswand auf 2 Holzsockel im Büro am Empfang seiner Firma im Bremer Osten. Über 700 dieser Hygieneschutzwände hat er in den vergangenen Monaten verkauft. Die Idee dazu kam ihm und seinen Mitarbeitern kurz nach dem sogenannten Lockdown.
Wir haben uns dann hier zusammengesetzt und uns überlegt, was wir Sinnhaftes machen können, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Die große Mangelware waren zu dem Zeitpunkt Masken, medizinisches Desinfektionsmittel. Das können wir als Handwerksbetrieb nicht liefern. Wir haben uns überlegt, dass wir zum Schutz der Personen Glastrennwände aufbauen wollen.
Gleichzeitig brach der Umsatz bei der Servicegesellschaft des Betriebs ein. Geschäfte waren geschlossen, mussten zum Beispiel ihre Schiebetüren nicht warten lassen. Und kaum jemand bestellte in dieser Zeit Fenster, neue Glastüren für die Dusche oder Glaswände. Nicht, weil die Menschen kein Geld mehr ausgeben wollten, sagt Lenderoth, sondern
in der Privatkundschaft war erstmal die Angst vorhanden, überhaupt fremde Personen in das Haus zu lassen, sodass wir dort Auftragsverschiebungen erlebt haben und teilweise auch Stornierungen verbuchen mussten.
Im Vergleich zum Jahr davor brach der Umsatz im Frühjahr um mehr als 25% ein, sagt Lenderoth. Trotzdem sei seine Firma gut durch die Krise gekommen. Seine Mitarbeiter waren nur einen Monat in Kurzarbeit. Nicht zuletzt wegen der Hygieneschutzwände, deren Verkauf einige Löcher stopfen konnte. Wie warme Brötchen habe er sie verkauft. Mehr Umsatz habe der Betrieb dadurch zwar nicht gemacht.
Aber wir sind durch die Werbung, die wir geschaltet haben, sowohl in der Zeitung wie auch auf Plakatwänden in der Stadt, sind doch viele Kunden und auch potenzielle Kunden auf uns aufmerksam geworden.
Zwar hat der große Run auf die Schutzwände jetzt etwas abgenommen, aber Lenderoth glaubt, dass viele Arztpraxen, Behörden oder Kosmetikstudios noch provisorische Lösungen benutzen und dann später seine Glaswände bestellen werden. Die einfachste Variante kostet 170 Euro. Insgesamt habe die Pandemie in seiner Firma zu mehr Innovation geführt.
Wir nutzen auch diese Zeit, in der in bestimmten Bereichen weniger zu tun ist, auch in den kaufmännischen Abteilungen, um dort wirklich im Bereich Controlling, im Bereich Buchhaltung, das Thema der Digitalisierung voranzubringen.
Stopp, bitte warten.
In einer kleineren Halle steht mitten im Raum eine Schiebetür aus Glas, leuchtet rot und spricht. Ein weiteres Produkt, das der Betrieb ohne Corona nicht entwickelt hätte.
Sie kennen das ja von Supermärkten, von Apotheken, von allen möglichen, wo eine automatische Schiebetür ist. Und welche Lösungen gab es in der Vergangenheit? Da gab es abgezählte Einkaufskörbe oder Bälle oder andere Lösungen, weil der Zutritt begrenzt sein sollte. Nur eine bestimmte Anzahl pro Quadratmeter Verkaufsfläche.
Damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Laden sind und so das Infektionsrisiko steigt. Diese Tür hat einen Sensor und einen Zähler. An einem kleinen Kasten am Türrahmen kann man eingeben, wie viele Menschen gleichzeitig im Laden sein dürfen. Die Tür zählt dann, wer rein und raus geht. Wenn der Laden voll ist, geht sie von außen nicht mehr auf, leuchtet rot und spricht.
Stopp, bitte warten.
Diese Idee ist gerade erst marktreif geworden. Lenderoth hofft, mit ihr genauso erfolgreich zu sein wie mit den Hygieneschutzwänden. Sein Betrieb hat die Krise als Chance genutzt, auch wenn sich das Unternehmen dadurch etwas verändert hat.
Felicitas Böselager war das, Teil unserer Reihe über Unternehmen und Branchen in diesen Corona-Tagen. Der Konflikt zwischen den USA und China berührt mittlerweile fast jeden Aspekt der Beziehungen. Die jüngsten Verwerfungen finden statt auf dem Feld der Diplomatie. Als Vergeltung für die angeordnete Schließung eines chinesischen Konsulats in den USA macht China nun eine amerikanische Vertretung dicht. Eine weitere Eskalation, die wie jede andere vor ihr Gefahren auch für die europäische und deutsche Wirtschaft birgt. Brigitte Scholz ist dazu.
Die Spannungen zwischen den USA und China haben sich mit den Schließungen der Konsulate deutlich verschärft. Das aber trifft zwar die jeweiligen Volkswirtschaften, aber mehr noch Europa, erklärt Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank.
Die Europäer sind die am stärksten Leidenden, wenn sich die zwei Großen streiten, weil Europa eben sehr stark durchsetzt ist mit Exportnationen, neben Deutschland auch die Niederlande zum Beispiel. Wir sind ja eigentlich das Land, das am Fliegenfänger der Weltkonjunktur hängt. Und wenn sich die zwei Großen streiten, damit das Welthandelsvolumen wieder sich verringern würde, dann bekommt Deutschland das sofort zu spüren.
Denn die deutschen Exporteure brauchen für ihren Erfolg sowohl die riesigen Märkte der USA als auch Chinas, sagt auch Martin Lück, Chefanlagestratege für Deutschland des Vermögensverwalters BlackRock.
Für Europa ist das Ganze verheerend, weil Europa natürlich sehr stark von den globalen Lieferketten in beide Richtungen, Richtung Westen und Richtung Osten, abhängig ist. Aber auch direkt ist China sehr, sehr wichtig. China besitzt ein erhebliches Erpressungspotenzial, beispielsweise für die deutsche Automobilindustrie, die wiederum hierzulande sehr wichtig ist. Also das ist ein gigantischer Markt und entsprechend wichtig ist auch, dass es hier nicht zu einer Eskalation kommt.
China dürfte sogar bald zum wichtigsten Exportzielland für Deutschland werden, vermutet das Institut der deutschen Wirtschaft. 2019 war China zwar gemessen am Umsatz nur der drittwichtigste Markt für deutsche Unternehmen hinter den USA und Frankreich. Doch schon im Juni könnte China sich an Frankreich vorbeigeschoben haben. Zahlen gibt es bisher nur für die ersten 5 Monate. Und da zeigt sich, dass der Export nach China nur um 600 Millionen Euro unter dem nach Frankreich lag. Dennoch sollte China nicht zu übermütig werden, warnt Martin Lück von BlackRock, weder gegenüber den USA noch gegenüber Europa.
Allerdings sollte man auch nicht die Macht der amerikanischen Volkswirtschaft unterschätzen und natürlich auch eventuell eine gewisse Solidarität, die vielleicht auch von westlichen Ländern kommt. Auch Europa beginnt sich ja jetzt ein bisschen kritischer zu positionieren im Hinblick auf das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong.
An den Finanzmärkten wirken sich die Spannungen zwischen den beiden größten globalen Volkswirtschaften immer wieder aus, so auch heute. Denn Börsianer fürchten, dass wegen des Streits Teile des Handelsabkommens zurückgenommen werden könnten. Ein Handelskrieg aber könnte die leichte wirtschaftliche Belebung weltweit wieder zunichte machen, glaubt Kapitalmarktexperte Halver von der Baader Bank.
Ich denke aber, dass man jetzt mit ein bisschen mehr drüber schlafen schon wieder merken wird, dass das Ganze eben nur sehr viel heiße Luft ist. Beide Seiten, auch die Chinesen, können sich eine massive Auseinandersetzung nicht leisten, gerade wo beide Volkswirtschaften, die Chinesen sicherlich noch eher als die Amerikaner, wieder etwas Morgenluft wittern.
Deshalb gibt sich der langjährige Kapitalmarktexperte dann doch noch recht entspannt.
Auch ein Trump weiß natürlich, dass ein neuerlicher Handelskrieg dazu führen würde, dass auch seine multinationalen US-Konzerne ertrags- und gewinnseitig, umsatzseitig leiden würden. Und das würde auch dem US-amerikanischen Aktienmarkt nicht gut bekommen.
Und damit wiederum auch die Chancen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf seine Wiederwahl schmälern.
Brigitte Scholtes war das. Und genau dieser verschärfte Konflikt zwischen den USA und China, der war es auch, der die Stimmung an der Frankfurter Börse eingetrübt hat. Ulrich Barth im Börsensaal, wie ging denn der DAX aus der Woche raus?
Ja, mit einem gehörigen Abschlag von fast 2%. Der stand jetzt kurz vor Ende des Handels 12.847 Punkte. Und das bedeutet auch ein Wochenminus. Und das immerhin, nachdem der DAX im Wochenverlauf ja bis auf über 13.300 Punkte marschiert war. Aber das, was jetzt in den Spannungen zwischen den USA und China sich entwickelt, auch der US-Arbeitsmarkt zum Beispiel, das hat hier doch sehr verunsichert. In New York hatte es gestern schon deswegen gerappelt. Heute dort weitere Verluste, wenn auch nicht ganz so schwer wie gestern. Der Dow Jones minus 0,3%, 26.563 Punkte. Der Nasdaq Composite ein bisschen stärker im Minus mit gut 0,5%.
Der Fall Wirecard. Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung, der Bundesfinanzminister will die Aufsicht verschärfen. Was hält man an der Börse davon?
Ja, also da ist man guter Dinge, aber für Wirecard ist es ja zu spät. Ein bisschen ist man allerdings auch skeptisch, ob das wirklich dann mal besser wird. Dazu ist bei Wirecard jetzt sehr viel Porzellan zerbrochen worden. Und die Aktie, die ist weiter auf Talfahrt, ein Abschlag von mehr als 5% heute, ist aber sowieso eigentlich nur noch ein Thema für Zocker.
Die Technologiewerte, die standen heute unter Druck. Auch das hat mit den USA zu tun.
Ja, Chiphersteller Intel hat Anleger mit einer Meldung geschockt, wo es noch länger dauert für eine neue Chip-Generation. Aber es gibt auch die Sorge vor einer Technologieblase. Immerhin Amazon und Netflix zum Beispiel, das waren schon Outperformer. Die sind dieses Jahr rund 45% schon gestiegen, aber auch andere wie die Google-Mutter Alphabet oder Facebook sehr viel teurer und langsam. Fragt man sich, ist das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, könnte das dann in sich zusammenbrechen. Die Unruhe überträgt sich hier, SAP minus 3,5%, Infineon ebenfalls minus 3,5%, nach Wirecard die größten Verlierer hier.
Airbus will den Zollkonflikt der EU mit den USA entschärfen. Da geht es um Strafzölle wegen Airbus-Subventionen. Da will der Konzern jetzt den USA entgegenkommen. Gibt es darauf Börsenreaktionen?
Ja, also Boeing ist im Plus heute, das fällt doch schon sehr auf, gewinnt mehr als 2%. Für Airbus ist das nicht positiv, jedenfalls sehen das die Anleger heute nicht so. Die Aktie verliert rund 2%, ist damit allerdings nicht allein im MDAX. im MDAX der mittelgroßen Werte und ist bei weitem auch noch nicht mal der größte Verlierer dort.
Kurz noch auf Delivery Hero geguckt, da ging es heute nicht so gut. Da musste der Konzern eine ganz unpassende Frage nach dem Gewinn beantworten.
Ja, und da sagte der Chef Niklas Östberg, ich weiß es wirklich nicht. Als ich das letzte Mal ein Datum genannt habe, habe ich mich geirrt. Die Aktie stürzt ab um fast 8%. Vielleicht noch kurz, der Euro steigt auf über einen US-Dollar 16 am Rentenmarkt, habe Verluste, die Umlaufrendite deutlich gestiegen und das Gold über 1.900 Dollar gestiegen, 1.640 Euro übersetzt.
Ulrich Bartz war das mit dem Börsenbericht. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.